have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir heute erstmals seit Ende der NBA Finals einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti. Ich freue mich natürlich wie immer sehr, euch hier und heute an euren mobilen Endgeräten begrüßen zu dürfen. Ich freue mich mindestens genauso sehr, Julius Schubert begrüßen zu dürfen. Einen wunderschönen guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht's dir, mein Freund?
Ja, gerade aus dem Bettchen gerollt. Wir haben heute in aller Herrgottsfrüh, 8.15 Uhr, legen wir gerade schon los, weil ich gleich meine Mama zum Arzt fahren muss, weil es dann hinten raus wahrscheinlich ein bisschen eng wird. Und wir natürlich wollten, dass diese Folge nicht nur heute noch kommt, sondern ja im Laufe des Mittags irgendwie noch droppen kann, weil wir dann ja morgen direkt wieder für euch am Start sein werden mit ein paar Analysen und Gedanken in Form von Gewinnern und Verlierern des NBA Drafts. Und deswegen, ja, sind wir am Hustlen, am Grinden, am Durchziehen. Ich bin ein Macher, ein Durchzieher, schon immer gewesen.
Da finde ich aber das amerikanische Pendant dazu fast noch ein bisschen besser. I'm a different breed. They don't make men like me anymore. I'm cut from a different cloth.
Ja. Heute soll es aber nicht um Internet-Memes gehen, sondern wir haben die heutige Folge mal ein bisschen anders aufgebaut. Wir wollten über Playoff-Learnings sprechen und machen das aber heute ein bisschen, kennst du so Lehrer, die früher irgendwie so Vertretungslehrer oder irgendwelche Referendare, die früher reinkamen und dann gesagt, ja, wir machen das didaktisch heute mal ein bisschen anders. Und dann wusstest du, Gott, ey, das wird eine richtig schlimme Stunde.
Aber doch einfach einen Film gucken.
Ja, genau. Wir gucken jetzt einfach die Welle. Ja, nee, das soll natürlich heute, also das wollen wir nicht. Wir hoffen, ihr findet die heutige Folge also mindestens genauso gut wie sonst auch immer. Heute wird vermutlich der verehrte Herr Schubert einen höheren Redeanteil haben. Vielleicht ist das ja sogar was Gutes. Wer weiß es denn? Vielleicht sitzt er jetzt und sagt, ja Mann, ja, endlich. Playoff Learnings. Du hast uns Playoff Learnings mitgebracht, die du in den letzten Wochen und ja gut, sogar mehr als einen Monat. Wann haben denn die Playoffs angefangen? Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Es ist deutlich mehr als, naja, zwei Monate sogar.
Mehr als zwei Monate sogar, ja.
Playoff Learnings, die du angesammelt hast. Und ich werde darauf reagieren. Ich werde das so ein bisschen durchmoderieren. Ich werde dir vielleicht hier und da mal eine Nachfrage stellen. Ich werde dir sicherlich in vielen Punkten zustimmen, da bin ich mir sicher. Vielleicht werde ich dir mal nicht zustimmen, vielleicht wirst du Dinge hier auf den Tisch bringen, an die ich noch gar nicht so wirklich gedacht hatte, die jetzt für mich eine gänzlich neue Welt eröffnen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast und wo die Reise heute hingehen wird. Aber vorher natürlich auch an dich die Frage, wie geht's dir, mein Lieber?
Mir geht's wunderbar. Ich bin noch etwas müde, aber dafür habe ich mir hier den Holy an den Start gebracht, sollte jetzt hier so im Verlaufe der Folge so sein, dass ich hier immer mehr auftaue und spätestens Richtung Ende der Folge dann komplett hellwach und hippelig bin.
Ich habe eine traurige Holy-Nachricht leider. Ich habe es dir gestern schon erzählt, ja. Deswegen neben mir steht hier kein Holy, sondern Kaffee, weil ich mich so, aber das ist tatsächlich normal, also morgens trinke ich in der Regel noch keinen Holy, morgens ist dann doch der Kaffee.
Anfänger.
Das koffeinhaltige Getränk meiner Wahl, aber ich hatte mich sehr gefreut, endlich mal wieder Strawberry Shark Nachschub zu bekommen. Und gestern während unserer Supporter-Folgenaufnahme hat der Paketbote geklingelt. Ich habe wie immer, bin kurz aufgestanden, unten aufgemacht, kurz runtergerufen, hey, dankeschön. Und normalerweise stellt der dann das Paket halt unten in den Flur, in den Hausflur, an die Treppe, whatever. Vermutlich hat er das auch gemacht, ich weiß es leider nicht. Jedenfalls gehe ich aber nach der Aufnahme runter und nirgendwo weit und breit ein Holy-Paket mit einem Strawberry Shark drin aufzufinden. Das heißt, entweder hat der Paketbote das aus irgendeinem Grund wieder mitgenommen. Ich habe jetzt bei der DHL im Kundensupport Beschwerde eingelegt und so. Mal gucken, ob das irgendwie gefunden wird. Oder, was natürlich noch ungünstiger wäre, meine Nachbarn haben das irgendwie geklaut, als es da an der Treppe stand. Ja, ich bleibe Sherlock Holmes-artig dran und halte euch auf dem Laufenden.
Unbedingt.
Aber Stand jetzt steht mir mein heißgeliebter Strawberry Shark leider nicht zur Verfügung. Da hoffe ich natürlich, solltet ihr euch dazu entscheiden, bei Holy eine kleine Bestellung abzusetzen mit unseren Codes DS5 oder DS. Da könnt ihr nämlich 5 Euro auf eure erste Bestellung oder 10% als Bestandskunden sparen mit den jeweiligen Codes. Link in der Folgenbeschreibung. Wir drücken die Daumen, dass das bei euch dann mit der DHL oder welche auch immer Lieferung besser läuft als bei mir gestern. Aber ich schwiff ab. Möchtest du reinstarten mit den Playoff-Learnings?
Lass uns das sehr, sehr gerne machen. Es sind jetzt alles keine weltbewegenden Dinge und wir haben über viele dieser Dinge auch schon in den letzten Wochen, entweder hier im öffentlichen Feed oder im Supporter-Feed, immer wieder geredet, wenn wir darüber geredet haben, warum Teams Spiele verloren haben, warum Teams Serien verloren haben, was Teams in der Offseason ändern sollten, was die Teams stark gemacht hat und ausgezeichnet hat, die Spiele gewonnen haben, Serien gewonnen haben oder am Ende des Tages im Falle der Oklahoma City Thunder diesen Titel gewonnen haben. Ich denke, wir haben über jeden einzelnen dieser Punkte im Verlauf der Zeit mal beiläufig erwähnt. Ich finde es allerdings trotzdem ganz cool, das hier so mal ein bisschen zusammenzufassen. Es sind einige Teambuilding-Aspekte dabei. Es sind einige generelle Bigger Picture NBA Trends hier mit dabei. Ich bin sehr, sehr gespannt. Es sind auch nicht alles jetzt zwangsweise Learnings. Es sind auch Dinge, die man vorher schon wusste irgendwo, die sich jetzt nochmal bestätigt haben. Was ich aber direkt vorwegnehmen will, es ist jetzt hier nicht Playoff Learning. Nikola Jokic ist immer noch der beste Spieler der Welt. Also in diese Richtung bin ich jetzt gar nicht gegangen. Oder J-Dub ist eine zweite Option. Oder keine Ahnung, sonst irgendwas. Also es geht jetzt hier nicht um spezifische Spieler und Teams, über die wir jetzt hier irgendwas gelernt haben. Das haben wir in der Folge, wo wir über unsere Playoff-Riser und Dropper-Enttäuschung und Überraschung und sowas bereits geredet haben. Wir werden in unserem Top-20-Spieler-Ranking, was dann Richtung kommender Saison kommt, auch dann speziell natürlich über diese Spieler reden. Da bin ich jetzt ein bisschen weggegangen, aber ich denke mal, wir werden über Spieler und Teams hier auch reden anhand von Beispielen. Das sind so ein paar kleine Disclaimer, in was für eine Richtung ich hier gegangen bin. Und ich möchte anfangen mit einer kleinen Reise zurück zu unserer allerersten Folge dieses kleinen, aber feinen Basketball-Podcasts. Und zwar haben wir im Oktober 2022 darüber geredet, welche Faktoren einen Contender ausmachen und welche Faktoren die NBA-Champions, Finalisten, Conference-Finalisten geeint haben und welche Parallelen man immer wieder finden konnte, bis auf wenige Ausnahmen. Und wir haben zwei große Punkte damals herausgearbeitet, die in diesen Playoffs, weil das eine Team Spiel 7 gewonnen hat, hätte das andere Team Spiel 7 gewonnen, hätte ich das jetzt nicht so cool anbringen können, aber weil die Thunder dieses Game gewonnen haben, passt das hier und heute ganz gut. Und zwar haben wir damals rausgearbeitet, die zwei großen Faktoren eines Championship-Teams, bis auf wenige Ausnahmen, die man dann in einem besonderen Kontext betrachten muss, wie actually beispielsweise in den beiden Jahren davor, sind die beste Defense der NBA und Superstars gewinnen dir den Titel. Es hat, bis auf die Denver Nuggets in 2023, die besondere Umstände hatten, dass sie nicht wirklich gegen den starken Gegner gespielt haben beispielsweise, was jetzt nichts von diesem Titel wegnehmen soll, aber ist halt nun mal so. In den letzten, weiß nicht wie viele Jahren, seit 2017 probably und 2016 waren auch wieder besondere Umstände, aka das greatest comeback ever mit der vielleicht besten LeBron-Version ever. Wenn so etwas dann eintritt, kann man von diesen allgemeinen Regeln vielleicht auch mal kurz wegzoomen. Es hat jedes Jahr das Team mit der besten Defense der NBA gewonnen. Nochmal kurz, um in die Vergangenheit zu gehen. Die Warriors 2017, die Warriors 2018, die Raptors 2019, die Bubble Lakers, die 2021er Bucks hatten die beste Defense der NBA, die 2022er Warriors hatten die beste Defense der NBA. Die 2023er Nuggets hatten den anderen Faktor, und zwar diesen alles überstrahlenden Generational Superstar. Und sie haben nicht gegen ein Team gespielt, welches ihre Defense wirklich getestet hat in diesem gesamten Playoff-Run. Deswegen war es nicht schlimm, dass sie nicht diese beste Defense der NBA hatten. Die 2024er Celtics hatten dann wieder die beste Defense der NBA. Die 2025er Oklahoma City Thunder hatten auch wieder die beste Defense der NBA. Das alte Sprichwort Defense wins Championships bleibt zumindest mal true, wenn es um den ganz großen Champion geht. Du kannst mit einer durchschnittlichen Defense in die zweite Runde kommen, du kannst auch in die Conference Finals kommen, du kannst sogar in die NBA Finals kommen. Aber du triffst in der Regel, bis auf wenige Beispiele, irgendwann mal auf ein Team, gegen das es dann halt nicht reicht, nur okay zu sein defensiv. Und das war bei den Indiana Pacers beispielsweise auch irgendwann der Fall, während die Oklahoma City Thunder mit ihrer besten Defense der NBA diesen Titel gewinnen konnten. Wenn du dann auch noch diesen alles überstrahlenden Superstar hast, den die Thunder zu, weiß nicht, 90% hatten. Wir wollen jetzt hier Shane nicht auf eine Stufe stellen mit 2019 Kawhi oder 2016 LeBron oder so solchen Faxen. Aber Shea hat einen historischen Playoff-Run gespielt. Keiner, nachdem wir ihn zum besten Spieler der Welt jetzt krönen können, zumindest ich kann es nicht. Aber diese All-Time-Great-Defense und zumindest mal ein alles überstrahlenden Superstar, der jetzt nicht auf einem All-Time-Niveau gespielt hat, aber in der aktuellen NBA in diesen Playoffs schon so mit der Beste war, im Großen und Ganzen, haben mal wieder gezeigt, dass wenn diese beiden Faktoren zutreffen, du eine sehr, sehr gute Chance hast, diesen Titel zu gewinnen. Kein Learning, aber mal wieder eine Bestätigung von dem, was wir gelernt haben in den letzten 10 Jahren.
Da würde ich natürlich zu 100% mitgehen, also gerade die Defense-Seite dieses Arguments. Ich stimme dir zu, Shea hatte eine solche Saison, in der man ihn definitiv als alles überstrahlenden Superstar bezeichnen kann. Nicht ganz auf dem Niveau von den anderen Greats, die wir da die letzten Jahre gesehen haben, aber halt auch nah genug dran, als dass wir das hier abhaken können, dieses Argument, und halt vor allem die Defense. Diese Defense war historisch in der Regular Season schon, sie war historisch in den Playoffs, sie war nicht nur einfach gut, was das Personal angeht, sondern auch sehr, sehr flexibel und hat es überragend geschafft, sich auf die verschiedenen Gegner einzustellen. Wenn du dir vor Augen führst, gegen wen man gespielt hat in diesem Playoff-Run, gut, Memphis war auf einer rein individuellen Klasse-Ebene jetzt keine große Herausforderung, aber trotzdem mit ihrem besonderen Offensivsystem, über das wir da im Laufe der Saison immer mal wieder gesprochen haben. Dann die Nuggets, bei denen sich alles rund um den besten und unaufhaltsamsten Spieler der Welt gedreht hat, den man auch nicht über 7 Spiele hat super aufhalten können, immer, aber eben immer mal wieder sehr, sehr gut hat aufhalten können. Dann gegen die Wolves und jetzt dann gegen die Pacers, die ja auch eine sehr besondere und sehr gute Offense aufs Parkett bringen konnten. Und auf all diese Gegner, auf all diese Herausforderungen hatten die Thunder früher oder später die entsprechenden Antworten parat. Und ja, dass die Thunder mit ihrer Defense eben auch in der besonderen Situation sind, jetzt gerade im Vergleich zu anderen elitären Defenses wie den Bucks oder so aus den letzten Jahren. Ihre Defense ist halt prädestiniert dafür, haben wir immer wieder drüber gesprochen, Turnover zu generieren, den Gegner komplett an die Kette zu legen am Perimeter. Und das führt dann zu Transition-Gelegenheiten. Also du hast dann diese sehr, sehr direkte Defense-Turns-to-Offense-Komponente bei dieser Defense in OKC. Und dann hast du noch elitäre Rim-Protection mit deinen, ob das ein Shea oder ein Caruso ist, die da hinten rum rotieren, oder natürlich vor allem jemand wie Chet Holmgren oder Isaiah Hartenstein. Ja, bin ich voll bei dir, unterschreibe ich zu 100%. Historische Defense und ein super, super Star. Und das waren die beiden Hauptfaktoren, warum die Oklahoma City Thunder am Ende sich krönen durften.
Auf jeden Fall. Machen wir weiter. Auch das etwas, was wir immer mal wieder angesprochen hatten, gerade in unseren Finals-Folgen. Wie oft hat in den Finals das Team gewonnen, was mehr Einsatz gezeigt hat, was es mehr wollte, was mehr um sein Leben gespielt hat, was verzweifelter war und was mehr gehasselt hat und mehr gekämpft hat?
Meistens. Beziehungsweise immer. Vielleicht immer.
Immer. In den Finals immer. In den Playoffs weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf für jedes einzelne Game, aber ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, in den allermeisten Fällen. Das ist etwas, was mir gerade in diesen Playoffs aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob ich in den letzten Jahren einfach zu cool dafür war, das als Aspekt irgendwie anzubringen und immer nur gesagt habe, nein, wir müssen jetzt hier wirklich nur über Adjustments reden und X's and O's und den taktischen Kram und wir lassen das aus diesen Analysen raus, dieses wer wollte es mehr, weil das machen wir nicht und bla bla bla. Ich finde es in dieser Saison, entweder bin ich einfach matured und reifer jetzt oder das ist in dieser Saison auffälliger als in den letzten Saisons. Aber wie oft Hustle und Einsatz einer der ganz, ganz großen entscheidenden Faktoren war in dieser Postseason, ist halt insane. Und deswegen ist das mein erstes größeres Playoff-Learning im Sinne von, das habe ich neu gelernt jetzt in diesen Playoffs. Es ist nicht so, dass mir vorher nicht klar war, dass Hustle und Einsatz wichtig sind, gerade am defensiven Ende. Aber wie wichtig es ist, gerade in diesen NBA Finals, wo wir basically die ersten 20 Minuten jeder Folge damit verbracht haben, darüber zu reden, dass ein Team mehr gehustelt hat und mehr gekämpft hat, mehr gereboundet hat, häufiger auf dem Boden war, diese 50-50-Bälle für sich entscheiden konnte. Das ist schon ziemlich entscheidend gewesen. Gerade jetzt, auch weil der Draft vor der Tür steht, jetzt in der Nacht von heute auf morgen. Wir reden immer über körperliche Attribute wie Wingspan und Athletik, Sprungkraft, Größe, Physis oder dann halt über die spielerischen Skills, Handles, wie treffsicher ist der Wurf, wie sind die seine defensiven Fähigkeiten auf einer technischen Ebene, wie ist die Footwork. Und was dabei aber so ein bisschen untergeht oder untergehen kann gerne ist, was hat denn der Spieler für einen Motor? Wie ist seine Ausdauer? Ist er ein Kämpfer? Ist er jemand, der die Kollegen mitreißen kann? Ist er jemand, der die Crowd mitreißen kann?
Ist er ein Macher, ein Durchzieher, ist schon genau, immer gewesen?
Ist er einfach built different? So wie das ein Cooper Flagg beispielsweise ist. Cooper Flagg ist der beste offensive Spieler auf dem College gewesen und der beste defensive. Und das ist schon ziemlich außergewöhnlich. Aber der Dude ist ein Leader. Der Dude gibt alles, was er hat, auf dem Parkett. Der reißt die Kollegen mit. Und es gibt so Spieler, und es ist natürlich besonders geil, wenn solch ein Spieler auch noch dein Bester ist und dieser Spieler, dem andere sowieso schon folgen und an dem man sich so schon orientiert, die Kollegen mitreißt. Das ist schon ziemlich geil. Es ist natürlich auch cool, wenn das dein TJ McCollum ist. Aber ich glaube, es hat noch mehr Wert, wenn es von deinem besten Spieler kommt. Das ist halt das Geile bei Cooper Flagg, dass er halt so ist, wie er ist. Und das merkt man jetzt auch bei Wembanyama von der Mentalität her. Wir hatten über diesen ganzen Ausdaueraspekt auch in unserer Athletik-Folge geredet. Also das geht auch mit in die Athletik rein, denn um so zu hustlen, brauchst du halt diese insane Ausdauer. Wir hatten damals Steph Curry beispielsweise angebracht. Nicht zwangsweise, weil er diesen Motor hat im Sinne von, dass er jetzt so kämpft und um jeden Rebound und in jeder Transition zurückgeht und immer wieder seinen Körper opfert und sowas und so einen Kollegen mitreißt, sondern bei Steph war es halt eher an dem Beispiel, dass er halt die ganze Zeit rumrennt, offensiv und in Bewegung ist und um Screens herum sprintet und ganze Angriffe dauerhaft in Bewegung ist, um seine Defender abzuschütteln. Da sind wir eher so auf diesen Aspekt eingegangen, aber vielleicht hat McConnells Playoff Run der Pacers, generell was wir in diesen Playoffs sehen haben, so ein bisschen zu einem kleinen Umdenken auch bei Scouts geführt. Oder wenn wir das jetzt über Jahre hinweg sehen, führt das vielleicht zu einem kleineren Umdenken, dass man vielleicht mehr Fokus darauf legt, wer sind denn die Spieler, die kämpfen und die alles geben und das immer. Weil in der NBA, wo du nicht weißt, wie du wirfst an dem Abend und wo es so viel um Dreier-Shooting geht, wo du einfach nicht konstant sein kannst als Team über komplette Zeiten hinweg. Du hast es jetzt zum Beispiel gesehen, Miles Turner überragend getroffen, die ganzen Playoffs. Und in den Finals, was waren seine Wide-Open-Dreier-Quote? Ich glaube 16% oder sowas. Du kannst es halt nicht garantieren. Du kannst bei McConnell aber garantieren, dass er dir alles gibt. Und gerade in so einer NBA, wo das immer zwischen den Extremen und her schwankt und mit den ganzen Comebacks, zu denen ich gleich noch kommen werde als Extrapunkt und all diesen Dingen, die natürlich wahrscheinlicher zutreffen bei Spielern, die gut darin sind, aber du weißt es halt trotzdem nicht, ist vielleicht so eine Konstante und Sachen, worauf du dich verlassen kannst, sehr, sehr wertvoll und Hustle und Einsatz sind wirklich Dinge, wo du bei einigen Spielern in der NBA und bei einigen Teams weißt, okay, das kommt jeden Abend. Und deswegen ist das für mich ein großes Playoff-Learning gewesen. Hustle und Einsatz sind der Schlüssel zum Erfolg. Und wenn du ein Contender sein möchtest, wenn du ein Titelteam sein möchtest, dann brauchst du Spieler, die hustlen, die kämpfen und das Abend für Abend von der Bank, von deinen Stars her. Du brauchst deine Alex Carusos, deine Cason Wallaces, deine Lou Dorts, deine TJ McConnells und wie sie alle heißen bei den Indiana Pacers. Es ist kein Zufall, dass die beiden Teams, die mit am härtesten gespielt haben in dieser Saison, auch am Ende in den Finals waren, während es Teams wie die Knicks, bei denen das nicht immer so da war, dann halt nicht ganz geschafft haben am Ende des Tages. Oder auch die Lakers beispielsweise, bei denen der Einsatz halt überhaupt nicht da war. Wenn du halt ein ganzes erstes Playoff-Spiel schon wegschmeißt in jeder Serie und man die Hälfte der Serie das Gefühl hat, okay, die spielen jetzt hier nicht mit der nötigen Desperation und die sind sich nicht ihrer Situation so bewusst, selbst wenn man dann hinten liegt. Also die Hälfte der Games in der Minnesota-Serie waren halt von den Lakers nicht so, als ob das hier Playoff-Basketball ist. Das ist halt echt scheiße. Also wenn du in den Playoffs wirklich dann den Einsatz der Spieler irgendwie bemängeln musst, dann hast du entweder ein Problem mit den Spielern oder ein Problem mit dem Coach oder was auch immer. Aber Hustle und Einsatz sind einer der ganz, ganz großen Schlüssel zum Erfolg. Und ich hoffe, dass Teambuilding in den nächsten Jahren auch in diese Richtung dann geht, dass man Leute, die hustlen und Leute, die Einsatz bringen, immer dann auch in diese Contender reinholt.
Auch hier wieder volle Zustimmung. Ich habe jetzt gerade so ein, ist wahrscheinlich jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber so ein kleiner Bigger-Picture-Gedanke. Du hast schon recht. Ich glaube auch, dass du halt einfach viel, viel weniger cool geworden bist jetzt in den letzten Jahren. Das ist wahrscheinlich hauptsächlich der Einfluss hier in diesem Podcast, würde ich schätzen. Aber ist okay. So, also mach dir da nichts draus. Ich glaube, unser Eins, und da sind wir wahrscheinlich tatsächlich ein kleines bisschen gereift in den letzten Jahren, aber es ist ja immer noch so, dass wir sehr analytisch veranlagt sind, jetzt wir beide zum Beispiel oder generell Leute jetzt so in unserer Bubble. Das Gegenteil, der Kontrast dazu sind ja dann diese First-Take-artigen Geschichten, die dann nur auf Mentalität gehen und nur auf, sie wollten es mehr und nur
Clutch
auf
Gene.
Klar, so, sowas. Das ist dann natürlich, die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo in der Mitte zwischen Offensivrating und der Spieler ist nicht klatsch, so dumm formuliert. Aber es ist eine Erkenntnis und ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die wir kollektiv immer mehr gewinnen, je mehr wir uns sportpsychologisch weiterentwickeln, je mehr solche weichen Faktoren, würde man in der Wirtschaft sagen, oder Intangibles, hört man oft im Englischen. Wir kommen ja auch im Draft-Prozess, wie du gerade skizziert hast, bei Leuten wie Cooper Flagg, bei Leuten wie Wembanyama, aber generell bei der Evaluation von Prospects einen immer höheren Stellenwert, habe ich das Gefühl. Aber vielleicht war das schon immer so und ich beschäftige mich einfach jetzt die letzten 2-3 Jahre intensiver mit dem Draft, als das davor war. Das kann ich jetzt nicht sicher sagen. Aber es spielt eine riesige Rolle. Und jetzt komme ich zu meinem Bigger-Picture-Gedanken. Gerade wenn ich denke ja logischerweise oft an Parallelen zum Fußball oder eben Unterschiede zum Fußball. Du spielst halt 5 gegen 5 mit ziemlich großen Menschen auf einem vergleichsweise kleinen Feld. Das ist auch der Grund, warum defensive Schwachstellen, einfach jetzt mal allgemein gesprochen, Einsatz hin oder her, im Basketball einfach eine sehr, sehr große Auswirkung haben. Alle 5 Spieler sind in den allermeisten Possessions irgendwie involviert oder können zumindest dazu gezwungen werden, involviert zu sein. Wenn du im Fußball im Angriff bist und dein Innenverteidiger ist nicht dribbelstark, dann ist das relativ wurscht. Oder wenn du im Fußball im Angriff bist und dein Sechser ist mal außer Puste und kann da nicht nochmal mithelfen oder hat jetzt vielleicht in dem Moment gar nicht so groß den Willen, da irgendwie mit einzugreifen, dann ist es nicht schlimm. Dann sichert der ab und dann hat der unter Umständen vielleicht sogar 1-2 Minuten Zeit, bevor er wieder entscheidend eingreifen muss. Das hast du halt im Basketball nicht, diesen Luxus. Jeder der 5 Spieler auf dem Feld kann zu jeder Zeit, egal ob offensiv oder defensiv, entweder eingebunden werden aus freien Stücken oder vom Gegner dazu gezwungen werden, eingebunden zu werden. Und deswegen hat, glaube ich, im Basketball oder in ähnlichen Sportarten wie Eishockey, aber selbst im Eishockey hast du es ja ganz oft, dass Spieler nur für 30, 40, 50 Sekunden am Stück auf dem Feld sind. Da wird ja ständig fliegend gewechselt, weil du das halt genau aus dem Grund, damit die Spieler sich komplett auspowern können, alles geben können. Ganz so extrem ist es ja im Basketball nicht. Aber 5 gegen 5, kleines Feld, du bist ja mehr oder weniger dazu gezwungen, alles aus dir rauszuholen in so ziemlich jeder Possession, weil sonst hat dein Team einen riesen Nachteil. Also ich glaube, dass im Basketball diese Komponente von Einsatz und von Hustle und Motor und wie auch immer man es bezeichnen möchte, nochmal einen höheren Stellenwert hat als in den meisten anderen Teamsportarten.
Finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. Und es ist auf jeden Fall ein Thema, was, denke ich, in den nächsten Jahren für noch mehr Aufmerksamkeit sorgen wird. Machen wir weiter mit 2 Aspekten, über die wir jeweils eigenständige Folgen gemacht haben. Deswegen müssen wir da jetzt nicht allzu viel drüber reden. Der erste Punkt: It ain't over till it's over. Comebacks sind immer möglich. Gar nicht mal zwangsweise bezogen jetzt auf Serien, weil wir haben jetzt in diesen Playoffs, möchte ich meinen, kein 3-1 aufgeholt gesehen. Korrigier mich gerne, wenn ich falsch liege. Haben wir überhaupt ein Spiel 7 gesehen, nachdem ein Team mit 3-1 geführt hat? Ich glaube nicht mal das. Also jetzt auf die Serien bezogen. Ist es mit den Comebacks in diesen Playoffs jetzt kein so großer Faktor gewesen? Selbst irgendwie ein 0-2-Rückstand haben wir jetzt nicht so oft aufgeholt
gesehen. Ich guck mal gerade, also Golden State gegen Houston gegenüber 7. Lag da Golden State 3-1 zurück? Ja, ich glaube tatsächlich schon. Nee, Golden State hat Game 1 gewonnen und dann Game 3 gewonnen. Also da stand es nicht 3-1. Denver gegen die Clippers gegenüber 7. Da stand es 1-1.
Zwei hätte dann es 3-1 stehen müssen.
Clippers. Ja, da stand es dann auch 2-2. Und dann City. Oklahoma City gegen Denver, da stand es auch nicht 3-1. Ja, und dann halt die Finals. Das waren die 4 7-Game-Series, die wir hatten in diesen Playoffs.
Ja, also eher auf die Spiele bezogen. Wir haben natürlich die Indiana Pacers als prominentes Beispiel, aber es haben mehrere Teams immer wieder zweistellige Führung verspielt, Rückstände aufgeholt, wie auch immer man es betrachten möchte. Wir hatten das in einer extra Supporter-Folge auch besprochen, die ganzen Gründe, warum es so viele Comebacks in-game gibt in der modernen NBA. Wir haben über das hohe Tempo, Dreier-Shooting und was haben wir noch? Das waren die 3 Punkte, bevor wir dann zur Psychologie kamen. Es war Dreier-Shooting, hohes Tempo und generell Scoring Revolution, genau. Das waren die 3 Punkte und dann haben wir das Ganze aus einer sportpsychologischen Perspektive, gerade anhand der Indiana Pacers, noch ein wenig runtergebrochen. Wir hatten da ein bisschen auch studienmäßig etwas mitgebracht. Sehr interessante Supporterfolge gewesen damals, also dass ein Playoff-Learning, 20 Punkte Führung bedeuten nicht mehr so viel, wie sie es getan haben vor 10 Jahren, 15 Jahren, selbst vor 6-7 Jahren. Das ist also auf jeden Fall ein Punkt, zu dem wir jetzt aber nicht mehr viele Worte verlieren müssen, weil wir ja, wie gesagt, darüber schon ausführlich geredet haben und auch das ein sehr ausführliches Thema gewesen in einer anderen Folge war. Es gibt kaum noch einen Heimvorteil in der modernen NBA. Ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass die beiden Teams am Ende im Finale waren, die am ehesten noch einen Heimvorteil haben, weil sie sehr lautstarke Fans haben, weil sie günstige Ticketpreise haben im Vergleich zu anderen Teams, weil die Fans dieser Teams auch ihre T-Shirts anhaben und man da Playoff-Atmosphäre auch spürt, gerade in Oklahoma City, die auch 2 Game 7s in diesen Playoffs dann für sich vor heimischer Kulisse entscheiden konnten. Also dahingehend gibt es schon noch bei einigen Teams einen Heimvorteil, aber im Großen und Ganzen, das zeigen die Statistiken auch in diesen Playoffs, ist das mit dem Heimvorteil nicht mehr ganz so eine große Sache. Und wir haben es ja auch gesehen in den Finals bis zu diesem Spiel 7 oder beziehungsweise bis zu Spiel 5, weil danach war wieder alles in der Reihe, aber davor haben sie das ja gesplittet. Also die Pacers hatten ein Game aus OKC geklaut, gleich das erste, während die Thunder dann auch ein Spiel aus Indiana geklaut haben, und zwar das vierte. Also auch da war es nicht so, dass jedes Team einfach sein Heimspiel gewonnen hat. Wir hatten das, ich weiß nicht mehr zu welchem Zeitpunkt, das war schon relativ spät in den Playoffs, nach 60 Playoff-Spielen ungefähr, mal auch in einer extra Folge alles durchgesprochen, warum es nicht mehr so diesen Heimfutter in der NBA gibt. Auch hier Dreier-Shooting, Scoring Revolution, viel hin und her, aber auch Aspekte, dass sich einfach das Spiel so weit entwickelt und dass Spieler einfach so gut mittlerweile geworden sind, dass ja solche Faktoren wie Ablenkung aus der Crowd oder so halt für sie nicht mehr so die Rolle spielen. Und das ist halt in der NBA im Gegensatz zum Fußball sehr standardisiert. Es sind in jeder Arena die gleichen Körbe, die gleichen Maße. Es ist immer Indoor. Das Reisen ist mittlerweile sehr viel angenehmer. Also all solche Faktoren müssen wir jetzt nicht alles nochmal durchkauen. Hört gerne in diese Folge rein. Ich möchte fast sagen, also die Comeback-Folge war die Supporter, ich weiß nicht, aber es waren auf jeden Fall nicht beide Supporter-Folgen. Waren vielleicht beide sogar öffentlich? Heimvorteil war auf jeden Fall öffentlich.
Ich check mal kurz.
Also hört sehr, sehr gerne in diese beiden Folgen nochmal rein, solltet ihr es noch nicht getan haben. Da haben wir halt jeweils über eine Stunde super ausführlich über diese beiden Themen geredet. Deswegen, ich wollte sie auch nochmal anbringen als Playoff-Learnings. It ain't over till it's over und Homecourt Advantage ist nicht mehr so entscheidend und ausschlaggebend wie das mal der Fall war. Der Basketball in der modernen NBA ist im Wandel und das zeigt sich auch anhand dieser beiden Punkte.
Die Comebacks-Folge, die war für Supporter Anfang Juni, 3. Juni. Also da müsstet ihr patreon.com/doublestepback. Das könnt ihr natürlich sehr, sehr gerne machen. Supporter werden. Die Homecourt Advantage-Folge am 11.05., also jetzt tatsächlich schon ein Weilchen her, die war öffentlich, das war die Folge 133 im Öffentlichen.
Okay, hast du Gedanken zu diesen beiden Sachen oder wollen wir einfach dann weitermachen?
Nö, lass uns gerne weitermachen. Das haben wir ja, wie du gesagt hast, jeweils in der Folge schon ausführlich unter die Lupe genommen. Lass uns gerne weitermachen. Ich hatte mir vor der Aufnahme überlegt, ob ich so in Form eines Moderators oder Sprechers dann jedes Mal so Playoff Learning Nummer 3. Aber hab
du
mich
hast
dann,
dich Gott sei Dank dagegen entschieden.
Ich habe mich dann doch dagegen entschieden, ja.
Sehr, sehr gut. Ja, mach mal weiter mit ein paar Aspekten, die eher so ein bisschen in die Kategorie Teambuilding gehen. Ein Aspekt, über den ich gerne mit dir reden möchte, weil wir da in der Vergangenheit ein bisschen anders drüber gedacht haben, den hebe ich aber noch auf. Die anderen sind eigentlich auch wieder so ein bisschen eher in die offensichtlichere Richtung. Die NBA ist in dem Zeitalter der Tiefe angekommen, auch auf dem Playoff-Level. Wir haben in den letzten Jahren immer wieder gesagt, Tiefe ist in der Regular Season super entscheidend. In den Playoffs wird die Bank dann zunehmend unwichtiger. Die Stars spielen mehr Minuten, bekommen noch mehr Aufgaben. Stars gewinnen die Playoff-Serien. Die Rotation der Coaches werden kleiner. Wir sind mittlerweile in der NBA angekommen, in einer Zeit, in der Rollenspieler wieder größere Aufgaben bekommen, mehr machen sollen und auch mehr machen können. Der durchschnittliche Rollenspieler ist sehr, sehr viel geskillter, als er das noch vor 20, 30 Jahren war. Und die NBA entwickelt sich immer mehr in eine Richtung, wo selbst im Gegensatz zu vor 10 Jahren, wenn wir jetzt die Rockets beispielsweise nehmen, wo klar war, in jedem Angriff läuft das über James Harden und läuft das über Chris Paul. Und alle anderen Spieler, Capella stellt die Screens, und die anderen Spieler shooten, wenn sie den Ball bekommen, oder spielen den Extrapass, attackieren eventuell mal ein Closeout. Und das sieht man in der heutigen NBA sehr, sehr selten. Von Rollenspielern wird sehr viel verlangt. Sie sollen immer wieder in Bewegung sein, sie sollen screen, sie sollen in all diese Actions involviert sein, sie sollen an den Brettern arbeiten, um Positionen kämpfen, kleinere Vorteile abseits des Balles irgendwo kreieren, immer wieder auch so Screens stellen, die man erst irgendwie sieht, wenn man sich die Szene zum dritten Mal in Slow-Mo angeschaut hat. Einfach viele, viele kleine Dinge machen. Rollenspieler sollen auch mehr mit dem Ball in der Hand machen mittlerweile. wieder. Rollenspieler sind sehr, sehr geskillt mittlerweile. Und wir haben sehr, sehr viele Spieler, die jetzt auch kreieren sollen und dribbeln sollen, in der Transition Dinge entstehen lassen sollen. Und diese Idee von diesem reinen 3D-Spieler, das haben wir auch schon vor ein paar Jahren besprochen, das ist eh nicht mehr so zeitgemäß. Aber selbst so dieses 3 Skills and D, was sehr, sehr viel zeitgemäßer ist, ist immer wieder auch nicht das, was unbedingt die Teams wollen, sondern Teams wollen mehrere Creator auf dem Parkett, mehrere Spieler, die in diese Connector-Rolle schlüpfen können, die Plays einleiten können, die Pässe spielen können, die Winning Plays machen können und diese Zeit von irgendwelchen Duos, wo alle anderen dann wirklich nur einen spezifischen Job haben, die sind so ein bisschen vorbei, diese Zeit von Big Threes, wo dann wirklich nur günstige Rollenspieler drumherum gestellt werden, so wie das in Miami damals der Fall war. Auch das ist nicht mehr so wirklich zeitgemäß. Ich glaube, die Thunder und die Pacers haben beide gezeigt, wie wichtig Tiefe ist. Es ist kein Zufall, dass hier die beiden tiefsten Teams der NBA auch in den Finals mit dabei waren. Rollenspieler sind super wichtig. Rollenspieler müssen wieder mehr machen als irgendwann, glaube ich, in diesem Jahrtausend. Und sie nehmen Stars sehr, sehr viele der Lasten ab, in meinen Augen. Und das war so ein bisschen eines der Learnings in diesen Playoffs für mich.
Ja, definitiv. Ich habe mich ja im Laufe der Finals und im Laufe der Playoffs sogar immer wieder beschwert, dass die Thunder und die Pacers das zu sehr auf die Spitze treiben mit der Tiefe. Aber am Ende des Tages waren das natürlich auf beiden Seiten einer der großen Schlüssel zu ihrem Erfolg, dass sie Waffen von der Bank hatten. Auf der einen Seite die Obi Toppins und die TJ McConnells und die Ben Shepherds dieser Welt und auf der anderen Seite natürlich Caruso, Wallace, die ja dann zwischenzeitlich sogar in die Starting Lineup gerutscht sind. Tiefe bedeutet ja in vielen Fällen dann auch einfach mehr Flexibilität. Die Thunder, kann man sich jetzt im Nachhinein drüber streiten, war das vielleicht sogar ein falscher Move, die Starting Lineup umzuschieben, also eher Hartenstein auf die Bank zu setzen? War es ein richtiger Move? Wer weiß. Aber dass sie überhaupt diese Möglichkeit hatten, liegt ja vor allem daran, dass sie so einen krass tiefen Kader hatten. Ein Isaiah Joe, der in vielen anderen Teams absoluter Stammspieler wäre und irgendwie Sixth Man wäre oder so, ist in diesem Team in den Finals aus der Rotation rausgefallen. Das war schon eine ziemlich irre Tiefe. Und auf der anderen Seite hast du das sehr deutlich gemerkt bei Teams wie den Nuggets, bei Teams wie den Lakers so ein bisschen, dass die Tiefe halt einfach gefehlt hat. So, da bin ich voll bei dir. Es wird immer, je intensiver die NBA wird und je mehr Wege Teams finden, die gegnerischen Stars aus dem Spiel zu nehmen oder einzuschränken, umso wichtiger wird Tiefe. Da bin ich auch überzeugt davon.
Ja, hundertprozentig. Und damit einhergehend, bevor ich dann zu meinem Punkt komme, den du gerade schon unwissend so ein wenig angerissen hattest, da freue ich mich actually sehr auf die Diskussion gleich. Deswegen versuche ich das andere ein bisschen schneller abzuarbeiten. Okay. Was sich auch wieder gezeigt hat in diesen Playoffs. Viele Athleten im Team zu haben, ist super wertvoll. Was sich so ein bisschen deckt mit anderen Punkten, dass wir gerade zum Beispiel drüber geredet haben, Defense Wins Championship, um defensiv stark zu sein, gerade als Team brauchst du viele große, schnelle athletische Spieler, aber halt auch um Hustle und Einsatz so in der Art und Weise zeigen zu können, wie es nötig ist, auf dem allerhöchsten Level, brauchst du auch viele Athleten. Das heißt, das ist jetzt nicht die bahnbrechendste Erkenntnis, nachdem wir das beides schon besprochen haben, aber athletische Spieler sind sehr, sehr wichtig und die Teams, die viele athletische, schnelle, große Spieler haben, die ihre Gegner overpowern können, die physische Vorteile mitbringen, die schneller sind, die immer wieder in der Transition agieren können, die ganze Spiele lang extrem druckvoll und aggressiv spielen können. Solche Teams gewinnen in der aktuellen NBA Spiele, viele, viele Spiele. Und deswegen ist nicht nur Tiefe im Kader und viele gute Spieler im Kader zu haben etwas Wichtiges, sondern auch viele athletische Spieler im Kader zu haben.
Ja, ist das jetzt die Diskussion, auf die du dich freust? Nein. Ah ja, okay. Dachte schon so, okay, das ist jetzt nicht so. Das ist wie Diskussionsstoff. Ja, voll. Die NBA entwickelt sich weiter. Du hast es kaum noch. Wir haben gestern in unserer Supporterfolge über den Werdegang der Thunder und Pacers gesprochen. Und da war einer meiner Punkte bei den Pacers oder eine interessante Entwicklung, dass sie ja Anfang der 2010er diese David West, PG, George Hill, Roy Hibbert Teams hatten und damit ziemlich erfolgreich waren in der Eastern Conference. Ein Roy Hibbert. Das Äquivalent heutzutage wäre wahrscheinlich so ein Tony Bradley, den wir halt hier und da mal für ein paar Minuten gesehen haben und das halt auch so ein bisschen aus Not. Dieser Spielertyp ist halt einfach, dieser große, unbewegliche Center ist einfach ausgestorben. Wenn du dir als Kontrast dazu einen Isaiah Hartenstein anguckst, der jetzt kein Superstar ist, kein All-Star oder so, aber der halt schon irgendwo diesen Rim-Running Center dir geben kann, der aber viel, viel mobiler ist, switchable ist, gut, wahrscheinlich kein so krasser Rim-Protector, wie es jetzt in Roy Hibbert war, im klassischeren Sinne am Korb, aber der dir als Playmaking-Passing-Hub fungieren kann am anderen Ende des Feldes. Die NBA entwickelt sich immer weiter. Die NBA wird immer fluider, sie wird immer mobiler, sie wird immer athletischer. Die Superstars, die du in der Defensive irgendwie vor dir halten musst oder vom Korb fernhalten musst oder wie auch immer, werden immer cleverer und wiederum auch athletischer und beweglicher. Es ist notwendig. Also wenn dir eine gewisse Athletik fehlt, eigentlich egal auf welcher Position, aber vor allem dann schon auf den großen Positionen, dann hast du kaum noch Platz in einer Playoff- beziehungsweise Conference-Finals- oder Finals-Rotation. Das ist definitiv ein Trend der letzten Jahre, der sich jetzt auch in diesen Playoffs in meinen Augen wieder bestätigt hat.
Auf jeden Fall. Dann komme ich doch jetzt mal zu dem Punkt, über den wir gleich ein bisschen reden. Und wir haben eine kleine History zu diesem Punkt, denn wir haben mal eine Folge gemacht im öffentlichen Feed vor über einem Jahr. Ich glaube, das war Frühjahr 2024. Und da haben wir darüber geredet, wie das denn in der NBA mit den Two-Big-Lineups aussieht. Und wir hatten das spielerisch runtergebrochen, wir hatten es statistisch runtergebrochen und sind damals in dieser Folge zum Zeitpunkt der Regular Season zu dem Entschluss gekommen, dass Two-Big-Lineups nicht so geil sind, wie man denkt. Das war damals am Beispiel der Celtics mit Horford und Porzingis, der heute Nacht getradet wurde, übrigens. Das war...
Yay, let's go Hawks, kaka!
Digga. Das war am Beispiel der Minnesota Timberwolves mit Towns und Gobert. Und das war am Beispiel der Cavs mit Mobley und Garland. Und ironischerweise sind wir bei all diesen Teams zu dem Entschluss gekommen, das funktioniert nicht. Und das funktioniert besser mit nur einem dieser beiden Bigs. Und vor allem ist das mit den Two-Back-Lineups nicht die optimale Lösung, denn im Optimalfall hast du einen Center, der dir das, was die beiden geben, alleine gibt. Also wenn du halt zwei Bigs brauchst, um den Korb zu beschützen und zwei Bigs brauchst, um zu rebounden, das ist halt nicht ganz optimal, weil im Optimalfall hast du halt einen. Und da ging es auch um Paolo Banchero, der ja bei dem Magic auch eine Situation ist, wo man mit two Bigs irgendwo spielen muss, weil er halt alleine nicht der Center sein kann. Und funny enough hatten wir über Holmgren damals auch geredet und den habe ich als Beispiel gebracht, dem Motto, okay, langfristig brauchen die Thunder keine zwei Bigs, weil du hast mit Holmgren diesen elitären defensiven Anker-Center, dass du da gar keinen irgendwie an seine Seite stellen musst. So, jetzt ist die große Frage, hatten wir keinen Plan, worüber wir geredet haben vor zwei Jahren? Möglich. Hat sich die NBA in diesen zwei Jahren drastisch geändert? Möglich. Beides wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Ich glaube, dass diese Playoffs und generell die Saison gezeigt haben, dass es absolut nicht schaden kann, beziehungsweise fast schon irgendwo auch notwendig ist, dass du, wann immer du möchtest, mit zwei Bigs auf dem Parkett spielen kannst. Es ist scheiße, und da bleibe ich auch dabei, wenn du darauf angewiesen bist, in diesen Two-Big-Lineup zu spielen. Wenn du Situationen hast, wo zwei deiner Spieler, die super, super viel Geld verdienen und die absolute Leistungsträger sind und die eigentlich starten müssen, beides Bigs sind und du quasi gezwungen bist, die beiden spielen zu lassen. Wenn du nur defensiv funktionierst mit deinen beiden Bigs, wenn du nur an den Brettern arbeiten kannst mit deinen beiden Bigs und ansonsten funktioniert es nicht. Das ist ein Problem, aber es ist genauso ein Problem, wenn du nicht die Option hast, mit zwei Bigs spielen zu können. Und ich glaube, dass auch das etwas ist, was jetzt in diesen Playoffs nicht zwangsweise neu ist, sondern wenn ich jetzt so ein bisschen in die letzten Jahre zurückgehe, hast du immer wieder Meisterschaftsteams dabei, die die Möglichkeit hatten, wenn sie es wollten, mit zwei Bigs zu spielen. Wir gehen mal einfach schnell zurück zu den 2024er Celtics, die nicht darauf angewiesen waren, Horford und Porzingis beide spielen zu lassen, sondern die situativ entscheiden konnten, sollte Horford unser Fünfer sein, sollte nur Porzingis unser Fünfer sein, gegen bestimmte Gegner in bestimmten Phasen. Und diese Phasen waren vor allem, wenn Porzingis mal fit war, konnte man dann auch mal mit beiden spielen, aber man war quasi vielseitig und hatte Optionen. Die Nuggets in 2023, gut, wenn du den besten Spieler der Welt hast, der ein Center ist. Aber auch da ist es mit Aaron Gordon, der eine Menge Big-Man-Work verrichtet, so, dass man teilweise mit zwei Bigs spielen könnte. Das sind dann jetzt, keiner würde sagen, das sind Two-Big-Lineups mit Gordon und Jokic. Aber du hast diesen Power-Four, der an der Seite deines Centers spielen kann. Du hast die 2022er Warriors, die mit Green auf der 5 spielen konnten nur, die mit Looney auf der 5 spielen konnten, nur die aber auch mit Green und Looney spielen konnten. Du hast die 2021er Bucks, die immer wieder Optionen hatten. Ist Giannis unser Fünfer, ist Lopez unser Fünfer, spielen wir beide zusammen. Du hattest Optionen, du konntest hin und her schieben und du warst vielseitig. Und die 2020er Lakers sind noch so eines der besten Beispiele und ich freue mich, dass wir sie jetzt hier auch mal bringen als ein Team, was hier mal bei einem guten Beispiel erwähnt wird und nicht die ganze Zeit nur, ja, du brauchst viele Athleten. Siehe die Lakers dieses Jahr, die das nicht hatten. Hast du in Einsätzen wichtig? Siehe die Lakers, die das nicht hatten. Deswegen freue ich mich, dass ich sie jetzt mal kurz anbringen kann bei etwas Gutem. Wenn wir uns zurückerinnern, die Lakers hatten Situationen, wo sie mit AD auf der 5 gespielt haben, wie beispielsweise in Runde 2 gegen die Rockets und in den Finals. Da war Anthony Davis dein Fünfer. Und dann hast du Serien. Ich habe es immer gesagt, wenn du in den Playoffs gegen Hassan Whiteside spielst, du brauchst zwei Bigs, um das zu stoppen. Und so war das in Runde 1. Nein, Spaß beiseite, aber vor allem gegen Jokic halt in den Conference Finals hast du auf einmal Situationen gehabt, wo Dwight Howard neben Anthony Davis fantastisch funktioniert haben. Die Lakers konnten damals variieren und du hattest Serien, wo Howard auf einmal ein Starter war. Und dann hast du Serien, da hat Howard nur Garbage Time gesehen. Du hast Serien, wo McGee auf einmal eine wichtige Rolle hatte, wie in dieser ersten Runde. Und dann hast du Serien, da war McGee ein absoluter Non-Factor, weil du dich auf deinen Gegner eingestellt hast und weil du variieren konntest. Und die Oklahoma City Thunder sind ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, weil sie hatten die Möglichkeit, wann immer sie es wollten, mit in diese Too-Big-Lineups zu gehen und all diese Vorteile auch mitzunehmen, aber sie waren nicht darauf angewiesen, mit zwei Bigs zu spielen. Du hattest die Serie gegen die Denver Nuggets in Runde 2, die man womöglich nicht gewonnen hätte ohne Isaiah Hartenstein, weil du Jokic nur einigermaßen im Zaum halten konntest, wenn du Alex Caruso an ihm dran hattest und halt Holmgren und Hartenstein in der Backline-Defense als Leute, die den Korb beschützt haben gegen ihn und die halt dann auch die Stops zu Ende gebracht haben, indem sie sich den Rebound geangelt haben. Und dann hast du auf einmal in den Conference-Finals eine Serie, da hast du Hartenstein nicht gebraucht. Und in den Finals, du hast es gerade gesagt, wir wissen nicht, ob das jetzt der richtige Move war, inwiefern das entscheidend war. Aber es hat ihnen auf jeden Fall nicht geschadet, dass es Situationen gab, wo man mit zwei Bigs spielen konnte und dass es Situationen gab, wo ein Big gereicht hat und dass Indiana sich auf beides irgendwo einstellen musste. Das heißt, mein Playoff-Learning ist, Teams, die auf zwei Big-Lineups angewiesen sind, haben ein Problem. Aber Teams, die gar nicht erst die Möglichkeit haben, two Big-Lineups in den Playoffs zu spielen, haben auch ein Problem. Und die Pacers, die ja mit Toppin und Turner zusammen ja auch gut ausgesehen haben, sind da jetzt auch ein ganz schönes Beispiel, meine Augen. Die Timberwolves hatten ja auch die Option, in den Conference Finals immer wieder mit Reed und Gobert quasi zwei Bigs auf dem Paket zu haben. Und die Knicks, die ja auch in den Conference Finals waren, waren auch am besten dann in diesen Two-Big-Lineups. Bei den Knicks war halt dann so ein bisschen das Problem, dass sie halt fast schon drauf angewiesen waren, Two-Big-Lineups zu spielen, was dann auch wieder schlecht ist. Also wenn du es nicht kannst, ist schlecht. Wenn du darauf angewiesen bist, es zu spielen, ist schlecht. Und es ist aber gut, wenn du es halt, wenn du halt beides kannst. Und die Knicks konnten halt nicht beides. Die Knicks brauchten Robinson an der Seite von Towns, weil es nur mit Towns nicht funktioniert hat. Und dann hast du auch wieder ein Problem. Deswegen haben diese Playoffs bei mir so ein bisschen zu einem Umdenken geführt in Sachen Two-Big-Lineups. Das war davor so ein bisschen Schwarz-Weiß-Gedenke bei mir, muss ich auch ehrlich zugeben, dass ich gesagt habe, Alter, kein Fan Two-Big-Lineups. Hab mich da auch sehr versteift durch die Folge, die wir damals aufgenommen haben. Aber diese Playoffs, ohne da jetzt überregeln zu wollen, haben mir so ein bisschen gezeigt, ey, gerade weil die Playoffs der Grund waren, warum ich jetzt nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit zurückgegangen bin und da auf die Championship-Teams geguckt habe, ey, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, die Option zu haben, too big gehen zu können. Wie siehst du das?
Ich bin zu 100% bei dir, tatsächlich. Weil ich der Meinung bin, das habe ich gerade eben schon anklingen lassen, beim Defensivthema, das zieht sich durch so ziemlich alle Aspekte, wie du auch gerade schon angerissen hast, Unausrechenbarkeit, Flexibilität, ist einer der ganz, ganz großen Schlüssel in der modernen NBA. Da bin ich überzeugt von. Wenn du dir diese Flexibilität nimmst, indem zwei deiner drei oder vier besten Spieler big sind, wie zum Beispiel bei den Cavs, wie bei den Timberwolves bis letzte Saison, die dann auch noch vom Fit her jetzt gar nicht so perfekt nebeneinander funktionieren. Also bei Towns und Gobert kann man ja zumindest sagen, okay, das sind zwei Center gewesen, die aber von ihren Skillsets her noch sehr, sehr gut zusammengepasst haben. Das ist jetzt bei Allen und Mobley zum Beispiel schon wieder gar nicht mehr so der Fall. Wenn du die Möglichkeit hast, Two Big Lineups zu spielen, ohne entweder dir defensive Versatilität in Form von Switchability komplett zu nehmen oder dir offensive Potenz zu nehmen in Form von Spacing, natürlich ist das eine super geile Karte in deinem Deck, weil, Breaking News, groß und lang seine Basketball ist in der Regel nicht verkehrt. Wenn du aber merkst, und es existiert wahrscheinlich, außer wenn wir sagen, Wemby und Giannis nebeneinander, aber selbst da hast du dann das Spacing-Problem wahrscheinlich so ein bisschen. Also die perfekte Two-Big-Lineup, wo du sagen kannst, wir spielen mit diesen beiden 7-Foot-Dudes und es nimmt uns nichts an beiden Enden des Feldes, die existiert halt einfach nicht. Und dann die Möglichkeit zu haben, selbst in einer Crunch-Time, selbst in einem Finals Game 7 wegzugehen von diesen Lineups, ist ganz, ganz wichtig. Die Möglichkeit, diese Lineups aber zu haben, ist in meinen Augen ebenso wichtig. Also wir hatten so ein bisschen hier und da die Playoffs der Two-Big-Lineups. Sie sind ein bisschen zurück und die Thunder sind das perfekte Beispiel. Du hast halt eben nicht mit Evan Mobley und Jared Allen deinen zweit- und deinen viertbesten Spieler, beziehungsweise wenn Garland raus war, war das dann sogar der drittbeste Spieler, die einfach nicht so super zusammen funktionieren, basketballerisch, wo du dann aber trotzdem irgendwo fast schon gezwungen bist, die beiden spielen zu lassen, sondern du hattest mit Chet Holmgren auf dem Papier den drittbesten Spieler, ja, der aber auch nicht unantastbar ist im Sinne von, ja, dann spielt er halt mal nur 23 Minuten in einem Finals Game, was ich, wie gesagt, kritisiert habe at the time, also aber trotzdem immerhin. Und Holmgren ist ja jemand, der dir zum einen eine wahnsinnige defensive Versatilität gibt und der dir auf der anderen Seite, zumindest in der Theorie, das hat in den Finals dann nicht ganz so rosig funktioniert hier und da, aber zumindest in der Theorie Spacing gibt und offensiv manchmal sogar ein bisschen Creation gibt, in Zukunft geben wird, da bin ich mir sehr sicher. Und der zweite Big ist halt ein Rollenspieler, der dann auch noch ein relativ selbstloser Rollenspieler ist, der, was wir von außen beurteilen können, kein Problem damit hat, sich dann auch mal auf die Bank zu setzen, aus der Starting Lineup rausgeholt zu werden, sich für das Team aufzuopfern, auch im Sinne von, dann sitze ich halt mal länger auf der Bank. Mit dieser Konstellation und wenn du, wie du gesagt hast, einfach mehrere Asse im Ärmel zu haben, reagieren zu können, was der Gegner macht. Oder noch besser, den Gegner mit deinen verschiedenen Looks dazu zu zwingen, reagieren zu müssen. Das ist super, super wertvoll in der modernen NBA. Und da gehören Two-Big-Lineups definitiv dazu. Da gehören One-Big-Lineups dazu. Da gehören Small-Ball-Lineups dazu. Bei den Pacers, ich will jetzt nicht sagen, dass das der Grund war, warum sie die Finals verloren haben, aber da war diese Versatilität nicht ganz so gegeben. Du hattest im Grunde nur einen echten Big, der so richtig Playoff-Format hatte, bei aller Liebe und allem Respekt vor Tony Bradley und, wer ist denn der andere? Thomas Bryant. Und du hattest dann mit jemandem wie Obi Toppin oder Siakam jetzt auch nicht die allerperfektesten Small-Ball-5-Optionen, aber das waren dann schon Lineups, die teilweise sehr, sehr gut funktioniert haben. Und dieser eine Big, den du hattest, Miles Turner, ist halt komplett untergetaucht und hat abgestunken in den Finals offensiv. Und dann warst du halt schon eingeschränkt als Rick Carlisle in dem, was du dem Gegner präsentieren kannst, in den Lineups, die du aufs Feld bringen kannst. Und das war dann sicherlich mindestens mal einer der Faktoren, wenn nicht sogar einer der größten Faktoren, warum man am Ende dann es nicht geschafft hat, das zu gewinnen. Das ist auch der Hauptgrund. Also ich bin mir sicher, wir werden in den nächsten Tagen noch irgendwann mal auf die Geschichte zu sprechen kommen. Liegt mir jetzt natürlich am Herzen, weil die Hawks getradet haben. Hey, nächstes Jahr, Double Big Lineups, Kristaps Porzingis und Yeka Okongwu. Let's fucking go, baby. Ich bin, nein, Spaß natürlich am Rande. Ich bin jetzt nicht Feuer und Flamme, dass Kristaps Porzingis in Atlanta gelandet ist. Ich stelle mir die Upside ziemlich geil vor. Also so ein Trae Young, Porzingis, Pick and Roll, Pick and Pop, das hat schon was in den 25 Spielen, die er absolvieren wird. Aber man hat jetzt auch nicht super viel abgegeben. Also, aber das, lass uns das an einem anderen Tag besprechen. Was hast du uns als nächstes mitgebracht?
Ich habe als nächstes einen kleineren Punkt mitgebracht, den wir aber auch schon wissen. Aber ich denke mal, die Pairs haben das wieder sehr gut verdeutlicht. Das Turnover-Battle zu gewinnen ist sehr, sehr entscheidend. Von den 84 Spielen, die wir in den 2025er Playoffs gesehen haben, haben in 62 Fällen die Teams gewonnen, die weniger Turnover produziert haben. Also Teams, die das Turnover-Battle gewonnen haben in den diesjährigen Playoffs, haben 62 Spiele gewonnen. Und Teams, die das Turnover-Battle verloren haben, haben 22 Spiele gewonnen. Das bedeutet, Game-Breaking News oder Game-Changing News, Breaking News, den Ball nicht zu verlieren, auf den Ball aufzupassen, ist super wichtig. Und es hat ein historisch gutes Turnover-Differential-Team diese Playoffs gewonnen. Und es waren zwei Teams, also es war ein Team in den Finals, was historisch gut auf den Ball aufpasst, die Pacers. Und es war ein anderes Team in den Finals, was historisch gut Turnover erzwingt. Und das ist halt noch so ein kleiner Punkt am Rande. Turnover sind sehr, sehr entscheidend. Also wir reden immer wieder, ey, das Team mit der, was mehr Dreier bei einer besseren Quote gewonnen hat, hat das Spiel gewonnen. Das haben wir in den Playoffs ganz oft gesagt. Wenn wir einfach nur gucken und das Dreier-Shooting der beiden Teams miteinander vergleichen, dann können wir in vielen Fällen schon predikten oder sagen, okay, das Team muss gewonnen haben. Welches Team hat mehr gehustelt, ist ein ganz, ganz großer Faktor. Und welches Team hat weniger oft den Ball verloren, Das sind zwei ganz, ganz große Faktoren, die wir zumindest mal in einem Atemzug nennen sollten mit, wer hat besser geshootet und getroffen von Downtown.
Ja, okay. Hab ich überhaupt nichts hinzuzufügen. Also okay. Das würde ich jetzt einfach so unterschreiben Gut. Und stehen lassen.
Und dann noch drei Aspekte, die weggehen vom Teambuilding und dem, was wir bisher gesprochen haben, sondern so ein bisschen generell auf die Landschaft in der NBA blicken. Auch das nichts Neues, aber die NBA hat ein Verletzungsproblem.
Oh ja.
Die Halliburton-Verletzung in den Finals, die Tatum-Verletzung, viele Injuries gewesen wieder in den Playoffs, viele Injuries gewesen in der regulären Saison. 82 Spiele plus Playoffs plus in einigen Fällen noch ein 83. Spiel hinterher durch das NBA-Cup-Finale, die Preseason, das ist zu viel. Das ist zu viel. Die 65-Spiele-Marke ist zu hoch angesetzt, um für die Awards zugelassen zu werden. Ich möchte jetzt hier nicht dieses ganze Thema aufmachen, ey, wir brauchen weniger Spiele und sowas alles. Das wird eh nicht passieren. Aber so wie sich das alles entwickelt und auch dieser Trend bei den ACL und Achillessehnenverletzungen bewegt sich in eine Richtung, die sehr unschön ist. Und das ist was wir auf jeden Fall im Auge behalten sollten. Zu viele Verletzungen in der modernen NBA, weil die Belastung unfassbar ist. Und 82 Spiele waren vor 30, 40 Jahren zeitgemäß. Aber heute wird anders Basketball gespielt. Den Spielern wird mehr abverlangt. Das Tempo ist größer, schneller. Spieler bewegen sich viel, 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 viel mehr in diesen 48 Minuten. Also die Meilen, die Spieler zurücklegen in diesen Spielen, sind viel, 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 viel mehr als damals. Und das ist offensiv, weil das Spiel komplexer geworden ist und vor allem auch defensiv, weil es komplexer geworden ist. LeBron hat es jetzt bei sich in seinem Podcast gesagt gehabt, dieses 40-Minuten-System, was in Europa ist, das würde er feiern. Keine Ahnung, wie realistisch das ist, aber 82 Spiele mal 48 Minuten, das führt zu vielen, 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 vielen Verletzungen und das haben wir dieses Jahr auch wieder gesehen.
Ja, definitiv. Und ganz kurz möchte ich das Fass dann nicht aufmachen, aber zumindest ein bisschen reingucken. Ich habe jetzt im Zuge der Halliburton-Verletzung auch viele Reaktionen auf Twitter gesehen, so in die Richtung die böse NBA und der böse Adam Silver und die geldgeilen Owner und sowas, die das verhindern. Das muss man ganz klar sagen, das mag schon stimmen, dass die geldgeilen Owner das verhindern, das möchte ich gar nicht absprechen. Aber wir leben in einer Zeit, in der, oder wir beschäftigen uns mit einer Liga, in der es in einem Zyklus von, glaube ich, immer 5 Jahren oder zumindest mal alle paar Jahre Verhandlungen gibt zwischen der Liga, also den 30 Ownern, und einer Spielergewerkschaft. Und diese Spielergewerkschaft hatte zu jedem Zeitpunkt in den letzten 10, 15 Jahren, als dieser Trend und dieses Thema immer mehr aufgekommen ist, jederzeit die Möglichkeit, eine feste Stellung zu beziehen und sich zu wehren gegen den Aufwand und gegen die Masse an Spielen und Minuten. Das wissen wir natürlich nicht, ob das vielleicht ein bisschen passiert ist, aber es ist zumindest nicht mit der letzten Konsequenz passiert, weil das nämlich auch für die Spieler, je weniger Spiele, umso weniger Umsatz, umso weniger Basketball-related Income, das dann wiederum zur Hälfte an die Spieler aufgeteilt wird, in Form von Salary Cap, in Form von Spielergehältern, manchmal in Form von der einen oder anderen Prämie. Also weniger Spiele bedeutet für NBA-Spieler zwar Entlastung körperlich und wahrscheinlich auch psychisch, aber halt auch weniger Geld. Und wir haben schon Lockout-Seasons gehabt, zuletzt 2011. Wir haben in der Bubble mit dieser George Floyd-Geschichte damals gesehen, was für eine Wucht und Macht die Spieler kollektiv entwickeln können, wenn sie sich mal hinstellen und sagen, nein, wir spielen nicht unter diesen Umständen. Wenn die Spieler sich hinstellen würden und die Spielergewerkschaft und die gesamten Spieler, natürlich dann angeführt von solchen Stimmen wie LeBron James, und sagen würden, wir machen das nicht mehr mit, ist genau das gleiche wie im Fußball. Wir machen das nicht mehr mit, wir wollen keine 82 Spiele, wir streiken im Grunde. Dann hat die NBA plötzlich kein Produkt mehr. Und dann bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es dazu führen würde, früher oder später, vielleicht hätten wir ein Lockout, vielleicht hätten wir ein bisschen hässliche Verhandlungen, aber es würde früher oder später dazu führen, dass die Spielegrenze runtergesetzt wird. Aber, wie gesagt, das bedeutet dann auch für die Portemonnaies der Spieler ein bisschen weniger Gewicht. Und das ist einer der ganz großen Hauptgründe, warum das bislang nicht passiert ist. Das darf man nicht vergessen in diesen ganzen Diskussionen.
Ja, auf jeden Fall. Wichtig, das sich nochmal vor Augen zu führen. Und um das Ganze jetzt vielleicht abzuschließen in der heutigen Folge, die letzten beiden Erkenntnisse. Die NBA ist so offen wie nie zuvor. Und Championship Windows können sich sehr, sehr schnell wieder schließen. Wir haben eine NBA aktuell, wo wir jetzt den 7. verschiedenen Champion in den letzten 7 Jahren gesehen haben. Und dadurch, dass die Celtics in Runde 2 ausgeschieden sind gegen die New York Knicks, haben wir auch das 7. Jahr jetzt in Folge, in dem der reigning Champion im Folgejahr nicht über die Runde 2 hinausgekommen ist. Die Celtics sind nicht über Runde 2 hinausgekommen. In diesem Jahr, die Nuggets sind letztes Jahr nicht über Runde 2 hinausgekommen. Die Warriors im Jahr davor nicht über Runde 2 hinausgekommen. Die Bucks davor, die Lakers davor, die Raptors davor. Das ist ein Trend, der sich beobachten lässt. Das könnte jetzt natürlich sich ändern, wenn die Thunder nächstes Jahr wieder Meister werden. Das wissen wir noch nicht. Es würde mich schocken, wenn sie nicht über Runde 2 hinauskommen nächstes Jahr. Also eines der beiden sollte sich auf jeden Fall ändern. Aber die NBA ist so offen wie nie zuvor. Und das ist etwas, was die NBA möchte, was Adam Silver möchte. All die Regeln und Änderungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat in Sachen Draft, Percentages, in Sachen CBA, deuten darauf hin, dass das die NBA möchte. Das ist gut für die NBA. Es besteht das Risiko sicherlich, und das hatten wir auch schon besprochen, dass man in 50 Jahren auf diese Ära zurückschaut und nicht mehr so richtig weiß, was da abging. Das ist dann so die Ära vor Wemby und nach LeBron und den Warriors. Und man ist dann in 50 Jahren so, Digga, was war da eigentlich? Ohne diesen einen prägenden Spieler, no disrespect für den Joker, und ohne dieses eine prägende Team. Aber das kann der NBA jetzt heute an sich egal sein, wie man vielleicht in 50 Jahren über diese kurze Ära redet. Wer weiß. Und Championship Windows können sich ganz schnell schließen. Wir alle haben, als die Celtics letztes Jahr gezeigt haben, dass sie jetzt mit Abstand beste Team der Liga waren, gesagt, ey, die können sicher über Jahre hinweg was aufbauen, die NBA dominieren, die können Back-to-Back gewinnen. Und dann kommt auf einmal ein New York-Team, was ja auch nicht perfekt war, um die Ecke. Und dann fallen keine Dreier auf Seiten der Celtics und die Knicks spielen gut. Und dann verletzt sich auch noch Tatum und dann bist du halt raus. Und wie schnell so ein Window schließen kann, haben die Nuggets gesehen. Die Bucks haben eine einzige Playoff-Serie gewonnen seit ihrem Titel in 2021. Die Warriors konnten die wieder anknüpfen an ihren Erfolg von 2022. Die Lakers. Wir haben damals gedacht, ey, das war die erste Saison mit LeBron und AD. Was kommt da jetzt? Ja, gar nichts kam da mehr. Und wir wollen es nicht hoffen bei den Oklahoma City Thunder. Wir wissen nicht, ob die Thunder nochmal einen Titel gewinnen. Die Pacers waren vorgestern einen Sieg davon weg, Meister zu werden. Sie haben diesen Sieg nicht geholt und sie werden kommende Saison nichts mit dem Titel zu tun haben, weil Halliburton das ganze Jahr ausfällt. Und wer weiß, was danach passiert? Wer weiß, ob die Pacers jemals wieder überhaupt mit diesem Kern auch nur in die Conference Finals kommen? Championship Windows schließen sich sehr, sehr schnell und es ist nichts garantiert in der NBA und die NBA ist so offen wie nie zuvor und das ist der letzte Punkt, den ich hier und heute mitgebracht habe.
Auch da keinerlei Widerrede. Wir haben jetzt schon ab und zu mal anklingen lassen und ich bin mir sicher, wenn die neue Saison näher rückt, werden wir da drüber sprechen, wie auf eine traurige Art und Weise offen der Osten sein wird in der kommenden Saison. Wie wahrscheinlich hinter den Thunder, die sich jetzt absolut verdient haben, als ganz, ganz großer Favorit in die kommende Saison zu gehen. Aber dahinter gibt es mehrere Teams, die jetzt noch nicht so ganz fertig scheinen, die das Zeug dazu haben, diese zweite, dritte, vierte Geige im Westen zu sein. Und klar, man wäre jetzt natürlich schockiert, stand jetzt, wenn die Thunder nicht über die zweite Runde hinauskommen nächstes Jahr. Aber das ist ja genau der Punkt. Waren wir ja bei den Celtics jetzt dieses Jahr auch. Waren wir bei den Bucks und bei, wie sie alle heißen, in den letzten Jahren auch immer. Es kann schnell gehen. Haben wir jetzt dieses Jahr bei den Celtics gesehen. Vielleicht nimmst du in der Regular Season ein kleines bisschen den Fuß vom Gas, weil du jetzt als Titelteam die Fähigkeit hast, den viel zitierten ominösen Schalter umzulegen. Vielleicht hast du ein bisschen Verletzungsprobleme. Vielleicht strugglest du in einer Zweitrundenserie gegen ein aufmüpfiges Team und dann plötzlich verletzt sich Shea und dann ist es vielleicht dann halt auch vorbei in Runde 2. Das kann schon passieren. Weil halt die Thunder vermutlich in Runde 2 auf ein Team treffen werden, dass, wenn alles richtig läuft und wenn bei den Thunder ein bisschen was schief läuft, halt einfach das Zeug dazu hat, sie zu schlagen. Ob das dann die Lakers oder die Wolves oder die Nuggets oder die neu formierten Rockets mit Kevin Durant sind, wer weiß. Oder die Spurs, wenn jetzt die Spurs Giannis holen, keine Ahnung. Ja, absolut, Zustimmung. Das wird wahrscheinlich auch mit den Restriktionen durch die Second Apron, haben wir jetzt erst in Boston gesehen, dass man Jrue Holiday und Kristaps Porzingis getradet hat und offensichtlich unbedingt unter die Second Apron wollte. Und wie gesagt, wir werden bestimmt im Laufe der nächsten Tage und Wochen da mal ausführlicher drüber reden. Aber der Gegenwert war jetzt nicht überragend, was jetzt Boston bekommen hat für die beiden, würde ich mal jetzt behaupten im ersten Moment. Aber das war wohl eine Priorität jetzt in diesem Sommer. Da werden wir noch mehr Teams sehen in den nächsten Jahren, da bin ich mir auch sicher. Und ich denke, dass dieser Trend der Parität wahrscheinlich eher stärker werden wird, obwohl wir mit den Thunder jetzt gerade mal einen prädestinierten Kandidaten dafür haben, so eine richtige Dynasty zu starten. Aber ich glaube, dass der allgemeine Trend der Parität in der NBA nirgendwo hingehen wird jetzt erstmal in den nächsten Jahren.
Yes, sir. Das denke ich auch.
Gut. Ich hätte noch eine kleine Trivia für dich dabei zum Abschluss.
Oh damn, okay.
Oh yeah, haben wir jetzt länger nicht mehr gemacht in den Finals Analysefolgen. Die Wahrscheinlichkeit, dass du das schon irgendwo gesehen hast, ist relativ hoch, aber ich versuch's jetzt einfach mal. Alice Caruso hat jetzt dann natürlich seine zweite Championship gewonnen. Die erste mit den Lakers, die zweite jetzt dann mit den Oklahoma City Thunder und tritt damit ein in einen gar nicht mal so großen Kreis von aktiven Spielern mit mindestens zwei Championships. Ganz simpel gefragt. Wer sind diese anderen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Also Caruso ist jetzt der 10. aktive Spieler mit mehreren Ringen an der Hand. Wer sind die anderen 9?
Okay. Steph, Clay,
ja.
Draymond, Looney.
Ja.
LeBron.
Ja.
Holiday, Caruso.
Ja.
Sind 7. KCP.
Mhm.
Wie viele sind's? 10?
Insgesamt sind's 10.
Durant.
Ja.
Sind 9. Okay. Aktive. Ist es irgendein Spieler, der da gar keine Rolle hatte bei diesem Team?
Nein, ganz im Gegenteil.
Ach so, Kawhi.
Yes, doppelter.
Alle 10.
Finals MVP. 10 von 10. Nicht schlecht.
Ich dachte, du willst darauf hinaus, wie viele Spieler jetzt bei zwei unterschiedlichen Teams irgendwie einen Titel oder so geholt haben in den 2020ern. Weil das sind jetzt 3 durch Caruso. Mit KCP und Holiday und Caruso. Das, was ich jetzt nochmal gelesen hatte in den letzten Tagen. Ja, nice.
Ach so, in den 2020ern, ja. Wenn wir das ausweiten auf generell, dann kommt LeBron natürlich noch dazu. Und Kawhi.
Ja,
und
Kawhi. Ja, nice.
Aber dass es nur 10 Spieler gibt mit mehreren Championships, hat mich ein bisschen verwundert. Sind nicht viele. Und angesichts der Tatsache, dass 5 davon Warriors sind.
Ja, bei Looney war ich mir nicht ganz sicher, aber der war ja auch schon dabei, zumindest bei einem der letzteren. Ich weiß nicht, wie viele Ringe hat Looney. Ab wann ist er da dazugestoßen?
Kann ich gerne kurz gucken. Ich würde mal schätzen 2. Ich glaube, Looney war nicht für die gesamte Dynasty-Zeit dabei, aber das lässt sich ja leichtestens rausfinden, außer BKRF lädt nicht. Server Error, natürlich, warum auch nicht? Kevon Looney, dann fragen wir ganz klassisch Google bzw. Wikipedia. Seit 2015 steht er bei den Golden State Warriors unter
also,
Vertrag.
Alle.
Ja, sieht so aus.
Beziehungsweise wenn seit 2015 ist, dann der 2015er Titel wahrscheinlich noch nicht.
Nee, also seit 15-16 war seine erste Saison. Das heißt 17 Titel, 18 Titel und 22 Titel.
3, okay.
Also 3. Okay, das soll es gewesen sein für heute, würde ich sagen.
Perfekt.
Julius, vielen Dank für deine Playoff-Learnings, dass du diesen Dialog hier heute ermöglicht hast. Dass du dich.
Danke an dich, dass du mir bei allem zugestimmt hast.
Mal wieder warst du derjenige, der hier das Heavy Lifting macht und der sich vorbereitet und ich habe mich einfach Larifari hier mit reinbegeben.
Dafür darfst du ja jetzt schneiden, mein Bester.
So ist es. Morgen geht es dann in Richtung Draft, beziehungsweise heute Nacht ist der, das ist mir jetzt die Tage erst wieder aufgefallen, heute Nacht ist ja erst die erste Nacht des NBA Drafts. Aber ich denke, wir können guten Gewissens die zweite Nacht des NBA Drafts so ein bisschen außen vor lassen. Deswegen wird es morgen direkt Draft-Content geben, irgendwann so Richtung Nachmittag, vielleicht auch Abend. Gewinner
und Verlierer. Da darfst du dann carryen.
Okay, da carry ich dann morgen wieder ein bisschen mehr, sehr gerne. Da freuen wir uns sehr drauf, sind wir mal sehr gespannt, was passiert. Die Ace Bailey-Storyline ist eine sicherlich große. Hast du das mitbekommen, dass der Franzose von Ulm, der Noah Essien-G,
ja,
dass der während den BBL-Finals abgereist ist zum Draft?
Ich bin zu wenig involviert, um zu sagen, okay, wacker Move, so ein Spieler will ich nicht in meinem Team, absolute Katastrophe. Keine Ahnung, ich lasse mich nicht dazu hinleiten, wenn ich nur irgendwelche Headlines lese. Wer weiß, was das für Gründe hatte, das kann mit Verletzungen zusammenhängen, Verletzungsrisiko oder was auch immer. Deswegen, weiß nicht, ob du tiefer drin bist und da wirklich dann so eine Meinung bildest, aber ich bin da sehr vorsichtig, mit gleich seinen ganzen Charakter irgendwie in Frage zu stellen oder sowas.
Naja, also super tief drin bin ich jetzt auch nicht, aber wenn ich richtig informiert bin, dann wird es morgen Abend das Entscheidungsspiel geben zwischen Bayern und Ulm, Spiel 5. Und da dann zwischendurch nach New York zu reisen zum NBA-Draft, finde ich schon sehr, sehr happig. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, ob er zum Beispiel jetzt Spiel 4. Ja, Spiel 4 war gestern. Das wird er dann ja vermutlich verpasst haben. Aber das kann ich gerne kurz gucken, ob er
es Spiel sieht nicht gut aus. Hat. Es sieht nicht gut aus.
Ja, es ist ein extremer Bad Look. Also ich bin mir sicher.
Zumal sein Teammate ja geblieben ist. Das macht das ja noch kurioser. Die sind ja zwei, die gedraftet werden. Und der Kollege ist geblieben in Ulm.
Ja, hier, Kicker-Artikel. Ratiofarm Ulm wird in Spiel 4 und auch in einem möglichen Spiel 5 auf Noah Essienghe verzichten müssen. Der französische Youngster wird beim NBA-Draft zugegen sein. Dieser findet in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Also nein, sorry, das geht nicht. Das geht nicht. Und der Trainer hat sogar nach dem Spiel gesagt, Noah hat uns definitiv gefehlt. Nach diesem Spiel 4, das sie verloren haben, sodass es jetzt zum Spiel 5 kommt. Boah, so, nee. Also da bin ich wirklich, ich bin echt kein Traditionalist und irgendwie so, ja, du musst, aber boah, das wird ihm nicht gut tun in Sachen Draftstock.
Nach New York zu fliegen, um die Hände von Adam Silver zu schütteln und halt nicht für sein Team da zu sein. Genau, wir kennen nicht die Details, aber es ist kein guter Look, sagen wir es mal so.
Es ist kein guter Look. Naja, wir freuen uns drauf. Wir sind morgen für euch am Start, auch wieder hier im öffentlichen Feed. Wir danken euch vielmals und von Herzen für den krassen Support in den letzten Wochen. Schaut mal bei Holy vorbei, wenn ihr Bock habt. Schaut gerne bei Patreon vorbei. Und dann hören wir uns morgen wieder, Freunde. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.